HR Info. Kultur.
Mit Pablo Díaz. Ein Blick in die Geschichtsbücher macht deutlich, der Mond war für die Menschen schon immer ein Mysterium, etwas Faszinierendes. Das lässt sich für alle Kulturen der Welt von der Steinzeit bis in die Gegenwart belegen. Für uns heutige Menschen wird aber wohl jenes Ereignis von Juli 1969 von Bedeutung sein, als der Mensch zum ersten Mal auf dem Mond landete und alles live übertragen wurde.
Hallo Eagle Houston, we're standing by, over. Eagle Houston, we see you on the steerable, over.
Roger Eagle, then dot.
I'm at the foot of the ladder.
Während die Welt darauf wartet, dass ein Mensch zum ersten Mal den Mond betritt.
Houston, this is Neil, radio check.
Neil, this is Houston, loud and clear. Break, buzz.
An die 500 Millionen Menschen weltweit verfolgten vor ihren Fernseh- oder Radiogeräten gespannt dieses Ereignis. Eine Ausstellung in Zürich hat die Mondlandung vor 50 Jahren zum Anlass genommen, um knapp 200 Werke von Künstlern zu zeigen, die sich mit der Mondlandung und dem Mond selbst beschäftigen. Dazu ein Gespräch mit der Kuratorin. Außerdem im Programm Picasso und seine Druckgrafiken. Und der Büchercheck. Heute ist es ein Krimi. Der schlaflose Cenk. HR Infokultur. In diesem Jahr jährt sich zum 50. Mal die legendäre Mondlandung. Und damit auch jener legendäre Satz des Astronauten Neil Armstrong, der erste Mensch, der 1969 seinen Fußabdruck auf der Mondoberfläche hinterließ.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer Schritt für die Menschheit. Wie fast alles rund um Apollo 11 wurde auch dieser Satz eingehend analysiert. Das Ein war gemeint, ist aber nicht zu hören. Dabei ist es für die Bedeutung im Englischen entscheidend. Armstrong erzählte bis zu seinem Tod, er habe sich den Satz überlegt, während sie in der Landekapsel auf den Ausstieg warteten. So sagte er 2005.
Ich dachte, wenn ich aussteige, wird es nur ein kleiner Schritt sein. Dann dachte ich an die 400.000 Leute, die mir diesen Schritt ermöglicht haben und dass es etwas Großes für sie sein wird und für viele andere. Es war eine einfache Korrelation von Gedanken.
Eine BBC-Dokumentation zitiert dagegen Angehörige, Armstrong habe den Satz schon vor dem Start geprobt. Dafür spricht, dass die NASA nichts dem Zufall überlassen wollte. So entschied sie, dass Armstrong der erste Mann auf dem Mond sein sollte, nicht Aldrin. Das Argument, das habe mit der Ausstiegsluke zu tun, sei vorgeschoben gewesen, sagte der Historiker James Hansen.
Teile von Buzz' Persönlichkeit waren schwierig. Neil konnte damit umgehen. Die Manager dachten, von diesen beiden Männern war Neil Armstrong derjenige, der nächste Lindbergh werden könnte. Buzz wäre problematischer gewesen.
Für die NASA war die Mondlandung ein Prestigeobjekt. Es ging darum, die Überlegenheit der USA zu beweisen, besonders nachdem die Sowjetunion den ersten Mann ins All geschossen hatte. Nun, 50 Jahre später, redet die NASA wieder von einer Mission zum Mond. Diesmal betont NASA-Chef Jim Bridenstine, geplant sei kein Wettrennen, sondern internationale Zusammenarbeit.
Die Idee ist, eine offene Architektur zu schaffen, an der sich unsere kommerziellen und internationalen Partner beteiligen können. Auch solche, die bislang noch kein Raumfahrtprogramm haben. Das soll das Programm mit der meisten internationalen Zusammenarbeit werden. Ich denke, wir können das schaffen.
Allerdings sind die Pläne noch vage, die benötigten Finanzmittel längst noch nicht aufgetrieben.
Ein kurzer kulturgeschichtlicher Rückblick von HR-Info-Washington-Korrespondent Jan Bösche über den berühmten Satz des Astronauten Neil Armstrong. Der Mann, der vor 50 Jahren als erster Mensch den Mond betrat. 50 Jahre nach dieser ersten Mondlandung liegt der Erdtrabant wieder im Visier der Raumfahrt. Das haben wir erfahren in seinem Beitrag. Und das betrifft nicht nur die Raumfahrtpläne der USA, Russland oder China. Als am 20. Juli 1969 der Mensch auf dem Mond landete, war das ein epochales Ereignis. Man schätzt, dass mehr als 500 Millionen Menschen weltweit sich dieses Schauspiel anschauten oder anhörten. Die Landung inspirierte damals und inspiriert noch heute viele Künstler. Und zwar nicht nur der Blick von der Erde auf den Mond, sondern auch umgekehrt, der Blick vom Mond auf die Erde. Der 50. Jahrestag der Mondlandung ist für das Kunsthaus Zürich Anlass, um rund 200 Werke von Künstlern zu zeigen, wie sie sich mit dem Thema Mond und Mondlandung beschäftigen. Jan Breuer hat die Aufstellung für uns besucht.
Der Raum ist spärlich beleuchtet. In der Mitte steht ein Klavier. Die schwarz-weißen Tasten bewegen sich wie von Zauberhand, denn ein Klavierspieler ist nirgends zu sehen. Katie Pattersons Interpretation der Mondscheinsonate von Beethoven empfängt die Besucher. Im Spiel verschwinden gelegentlich ein paar Töne. Patterson hat die Musik mit Radiowellen zum Mond geschickt. Eine Reise von 700.000 Kilometern. Da kam nicht alles zurück. 50 Jahre nach der ersten Mondlandung greift nun das Kunsthaus Zürich das Thema auf. Fly Me to the Moon heißt die Ausstellung.
Ja, zum Mond werden Sie nicht kommen können. Also, aber mit Bildern und Filmen und Kunst werden Sie zum Mond reisen können. Und diese Ausstellung ermöglicht Ihnen, eine künstlerische Reise zum Mond zu unternehmen. Und wer weiß, vielleicht auch eigene Bilder zum Mond entstehen zu lassen, sei es im Kopf, in der Fantasie oder auch in kreativen Prozessen.
Sagt die Kuratorin Katrin Huck. Sie selbst hat schon Erfahrungen mit der Schwerelosigkeit, denn sie konnte vor ein paar Jahren an einem Astronautentraining teilnehmen. Vielleicht ist sie auch deshalb dem Thema Weltraumausstellung treu geblieben. Nach Wien 2011 ist dies bereits ihre zweite Schau. 8 Themenblöcke erwarten diesmal die Besucher. Wer sich für Astronomie interessiert, wird vielleicht zwischen Visionen von Galileo Galilei und aktuellen Aufnahmen der Mondoberfläche glücklich. Im Bereich Mondlicht und Schatten warten dagegen Albtraumbilder. Und wer sich für das Thema Mondlandung eher begeistert, kann Gesprächen der Astronauten beim Landeanflug lauschen. Insgesamt sind es rund 200 Malereien, Grafiken, Fotografien, Videos, Installationen und Objekte. Vielfalt, die gewollt ist.
Weil ich es wichtig finde, den Besucherinnen spürbar zu machen, wie nachhaltig die Menschen sich mit diesem Mond beschäftigt haben.
Alles unterschiedliche Perspektiven für die Annäherung des Menschen an den Mond, der mehr ist als eine Scheibe oder eine Sichel am Himmel. Ein Ort auch, wo man gern mal wäre? Bei dieser Frage überlegt die Kuratorin Katrin Huck ein wenig länger.
Jan Breuer über die Ausstellung Fly Me to the Moon and Back, eine Ausstellung im Kunsthaus Zürich aus Anlass der Mondlandung vor 50 Jahren. Kuratorin dieser Ausstellung in Zürich ist Katrin Huck. Wir hörten sie eben im Beitrag von Jan Breuer. Ich habe mit Katrin Huck vor der Sendung gesprochen und habe sie gefragt, welches Verhältnis zum Mond haben die Künstler, die sie in der Ausstellung zeigen?
Ja, also die Mondlandung war ein einschneidendes Ereignis, aber ich habe mir das eigentlich auch zum Anlass genommen, über das hinaus nachzudenken und zu schauen, was Künstler dann so umgetrieben hat in Bezug zum Mond. Und die Auseinandersetzung mit dem Mond in der bildenden Kunst hat ja nicht 1968 oder 69 begonnen, sondern sie ist sehr viel älter. Und das schien mir eben ganz spannend, die Möglichkeit mit den Beständen des Kunsthauses, historischen Beständen, die Heinrich Füßli einschließen oder auch Munch und solche berühmten und weniger berühmten Maler und Künstler, da auch interessante Parallelen und möglicherweise auch Unterschiede, da Zusammenhänge aufzuzeigen. Also so gesehen sieht man sehr häufig historische, gestandene Positionen, vielleicht neben weniger bekannten zeitgenössischen Positionen und kann da Analogien herstellen und auch Unterschiede feststellen. Aber jedenfalls ist die Auseinandersetzung mit dem Mond sehr viel älter und darum hat diese Mondlandung wahrscheinlich auch stattgefunden, weil die Beschäftigung mit dem Mond so lange gedauert hat.
Es gibt ja durchaus Kunstwerke oder sagen wir mal Ausdrücke dessen, wie sich der Mensch in der Frühzeit mit dem Mond beschäftigt hat. Zum Beispiel die Himmelscheibe von Nebra. Zeigen Sie die auch oder eine Nachbildung davon?
Die zeigen wir nicht. Die kriegt man als Leihgabe nicht. Ja. Also die erwähnen wir. Wir setzen uns damit auseinander. Schwerpunktmäßig setzen wir so quasi bei Galileo Galilei an. 19. Jahrhundert. Also wo auch wirklich die Bildproduktion zum Mond irgendwie in größere Öffentlichkeit auch erreicht hat.
Das heißt, Sie zeigen zum Beispiel auch romantische Maler. Die romantische Malerei hat sich ja auch viel mit dem Mond beschäftigt.
Genau, da zeigen wir exemplarisch nordische Romantik, also aber auch Friedrich Nerli, Bade, um nur jetzt die beiden zu nennen.
Der Titel der Ausstellung Fly Me to the Moon and Back, das ist eigentlich ein Lied aus den 50ern, habe ich erfahren. Eine Zeit, in der sich die Menschen ja gegenüber Raumfahrtsternen und dem Mond sehr enthusiastisch zeigten. Womit hing dieser Enthusiasmus zusammen?
Ja, so die Zukunftsgläubigkeit oder eben auch nach dem Zusammenbruch von Gesellschaften nach dem Zweiten Weltkrieg war eben die Bestrebung, zukunftsorientierte Gesellschaften neu aufzubauen und da eben auch vielleicht weil es die Zeit der Dekolonisierung, Entkolonisierung war, muss man wie vielleicht auch andere Orte der Kolonisierung finden, die nicht, sagen wir, national oder politisch schon besetzt waren. Und da hat sich der Mond gut angeboten. Also war schon, mein Werner von Braun war so ein sehr bekannter Ingenieur der Zeit, für die Nazis gearbeitet, aber dann auch als ganz wichtiger Ingenieur für die NASA gearbeitet hat. Und das hat sich nicht nur beschränkt auf eben so audiovisuelle Medien und Ingenieure, sondern es gab auch zum Beispiel ganze Designproduktion in den 50er Jahren. Das greift auch die Künstlerin Sonja Leimer in unserer Ausstellung auf, sogenannte Space Age Design. Das sind Vasen, die irgendwie die Mondoberfläche nachempfinden, ästhetisch, und die sind zum Teil rot oder ganz schräge Farben und Oberflächenstrukturen, aber das war so Space Age Design mit Mondoberflächenstruktur, und das sind heute sehr wertvolle Sammelstücke, und damals war das ziemlich weit verbreitete Ästhetik, die alle toll fanden.
In den 50er und 60er Jahren war die Raumfahrt ja auch allerdings ziemlich ideologisch besetzt, also es gab einen Wettkampf zwischen Ost und West, wer als Erster auf dem Mond landen würde. Kommt diese politische Auseinandersetzung, ist das auch ein Thema in dieser Ausstellung?
Ja, absolut. Also das ist schon durch meine Vorgängerprojekte, hat mich das immer schon interessiert. Und also da kommen eben in der Ausstellung auch die russische Perspektive auch vor. Propagandaplakate Russlands und so. Und dann auf der anderen Seite eben diese massive, sehr, sehr aus dem Vollen geschöpfende Produktion von Fotografien der NASA, die ja dann wieder von Künstlern weiterverarbeitet wurde. Also die NASA war ja ganz bewusst in dem Plan, alle ihre Aktivitäten bis zum Mond und auf dem Mond fotografisch mit Hasselblatt zu dokumentieren und in die Öffentlichkeit zu bringen.
Das heißt, Sie zeigen die Fotos auch, die die Astronauten damals dann gemacht haben?
Genau, wir zeigen eine Auswahl davon, weil das sind tausende von Fotos. Wir zeigen bewusst auch diese Vintage-Prints, diese Foto, also Pressematerial, Fotografien, die haben heute einen Sammelcharakter, ist jetzt auch eben auch schon 50 Jahre alt. Und um auch deutlich zu machen, das war eine technologische Errungenschaft, diese Apollo-Missionen.
Das sagt Katrin Hug. Sie ist die Kuratorin der Ausstellung Fly Me to the Moon and Back im Kunsthaus Zürich. Die Ausstellung zeigt Kunstwerke, die sich mit der Mondlandung und dem Mond beschäftigen. Die Ausstellung hat diese Woche begonnen und läuft bis zum 30. Juni. Frau Hug, danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch sehr für das Gespräch. Wiederhören.
Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info.
Der Begriff Deadline kommt eigentlich aus dem Journalismus. Er meint den spätesten Zeitpunkt, zu dem ein Bericht vorliegen muss. In Kassel wurde diese Woche eine Ausstellung mit dem Titel Deadline eröffnet. Im Museum für Sepulkralkultur, das sich mit unterschiedlichen Bestattungsritualen in unterschiedlichen Kulturen beschäftigt. Die Ausstellung zeigt Arbeiten des international bekannten Bildhauers Stefan Balkenhol. Arbeiten, die sich mit Tod und Vergänglichkeit beschäftigen. Michael Cibilla berichtet.
Ein Markenzeichen von Stefan Balkenhol ist die grobe Oberfläche seiner Holzskulpturen. Da ist nichts glatt oder geschmirgelt. Überall sind Kanten. Hier und da stehen sogar noch Splitter hervor. Irgendwie passt der Stil zu dieser Ausstellung, die sich mit Tod und Vergänglichkeit beschäftigt. Der hölzerne Schädel etwa, gleich im Eingangsbereich, wirkt, als habe er schon ein paar Jahre in der Erde gelegen. Und der Engelmann macht trotz seiner Flügel einen erdenschweren und verletzlichen Eindruck. Zwei Bilder für den Tod, der nur schwer zu fassen ist, sagt Stefan Balkenhol.
Man kann natürlich immer nur den Tod beschreiben, wie man den als Lebender wahrnimmt. Aber es gibt ja keinen Toten, der davon erzählen kann, wie es ist, wenn man tot ist. Das ist das eine. Und das andere sind eben Skulpturen, die vielleicht das umschreiben, was uns diese Vergänglichkeit manchmal bewusst macht.
Bilder, die uns die Vergänglichkeit bewusst machen, hat Stefan Balkenhol im Verlauf der zurückliegenden zwei Jahrzehnte einige geschaffen. Eine Schildkröte, die auf dem Rücken liegt. Der Mann, der wie Hamlet einen Schädel betrachtet. Ein Skelett im schicken Hochzeitsanzug mit einem schwarzen Zylinder auf dem Kopf. Manche dieser Arbeiten haben sehr persönliche Bezüge, verrät der Künstler.
Die erste Skulptur ist, glaube ich, aus dem Jahr 2001. Da ist mein Bruder kurz davor gestorben, mein 5 Jahre älterer Bruder, und das war wahrscheinlich der Anlass, auch das selber zu verarbeiten. Es war auch das erste Mal, dass ich persönlich einen Leichnam gesehen habe. ab da tauchte das dann immer mal wieder auf.
Unter den rund 40 Arbeiten von Stefan Balkenhol, die jetzt in seiner Heimatstadt Kassel zu sehen sind, sind auch Zeichnungen, Bronzeskulpturen und Drucke. Keine dieser Arbeiten ist eigens für die Ausstellung im Museum für Sepulkralkultur entstanden. Sie wurden ausgewählt, wenn sie zu Tod und Vergänglichkeit passten, sagt Dirk Pörschmann, der Direktor des auf diese Themen spezialisierten Museums.
Das war erstmal ein großer Suchprozess, weil die meisten dieser Arbeiten befinden sich ja auch nicht mehr bei Stefan Balkenhol, sondern die haben schon lange, lange Besitzer gefunden, die in der ganzen Welt leben und die wir dann zusammengetragen haben. Und die Idee des Ganzen ist, den Menschen, die hier in dieses Museum kommen, eine Anregung zu bieten, über ihr eigenes Leben und über die Endlichkeit ihres Lebens nachdenken zu können.
Diese Möglichkeiten bieten die Arbeiten von Stefan Balkenhol auf vielfältige Weise. Es gibt Anlehnungen an Höhlenmalereien, an christliche Traditionen, an Kinderkritzeleien oder an die Antike. Eine der eindrücklichsten Skulpturen ist fast 5 Meter lang, der von der Sonne verbrannte und auf den Boden gestürzte Ikarus. Trotz dieses auf Tod und Vergänglichkeit ausgerichteten Schwerpunkts rückt dabei auch das Leben in den Blick. Es erhält, sagt Balkenhol, durch die Betonung seiner Endlichkeit sogar einen besonderen Wert.
Ja, ich glaube, dass man mit der Erkenntnis, dass man eine bemessene Zeit zur Verfügung hat, anders lebt und intensiver auch leben kann, als mit der Vorstellung, unsterblich zu sein oder hunderte von Jahren vor sich zu haben.
Mit dieser Ausstellung im Kasseler Museum für Sepulkralkultur schließt sich für den inzwischen international tätigen Künstler auch ein Kreis. Er kehrt in die Nähe seiner Anfänge zurück. Genau gegenüber liegt nämlich das Friedrichsgymnasium, wo der inzwischen 62-jährige Balkenhol einst zur Schule gegangen ist.
Die Ausstellung Deadline im Sepulkralmuseum in Kassel ist bis Mitte Juli zu sehen. Heinrich Steinfest ist ein österreichischer Autor und hat für seine literarischen Arbeiten schon diverse Preise bekommen, auch Krimipreise. Eine besondere Rolle in seinen Krimis spielt der Privatermittler Markus Schenk. Eine besondere Gattung unter den Detektiven, möchte man sagen, denn Markus Schenk ist ein einarmiger Wiener mit chinesischen Wurzeln. Das neue Buch aus dieser Serie heißt Der schlaflose Schenk. Karin Trappe hat es für uns gelesen.
HR Info. Der Büchercheck.
Es ist purer Zufall, dass Schenk auf Mallorca Peter Pollnitz trifft, die deutsche Synchronstimme des britischen Superstars Andrew Wake. Man redet über dies und das und geht wieder seiner Wege. Und als Pollnitz des Mordes an Wake verdächtigt und später auch dafür verurteilt wird, verfolgt Schenk diese Geschichte nur mit mäßigem Interesse. Bis eines Tages die Tochter von Peter Pollnitz auftaucht und Schenk bittet, die Unschuld ihres Vaters zu beweisen. Schenk fühlt sich verpflichtet und recherchiert, reist dafür nach London und Island, verschwindet für 2 Jahre in Schottland, bis er schließlich den Fall in Grönland lösen kann. Eine gewisse Rolle spielen dabei eine chinesische Kampfkunst, ein Kochbuch für besondere Pilze, Darmstadt, Agenten aus Großbritannien und Israel und Blütenblätter der weißen Tulpe der Sort White Parrot, die am Tatort gefunden worden war.
Sie sagte, ich glaube nicht, dass es irgendetwas mit der Ermordung von Andrew zu tun hat, aber es stimmt, ich habe schon einmal von dieser Blüte gehört. Und zwar nicht, wie sie erklärte, in der BBC-Sendung Gardener's World, sondern in einem Interview, das sie selbst vor einigen Jahren mit einem ehemaligen Agenten des MI5 geführt habe. Er hatte erwähnt, unter den Auftragsmördern befinde sich jemand, der über die wahrscheinlich größte denkbare Palette an Tötungsformen verfüge, zwischen gänzlich unsichtbar und verblüffender Täuschung, der aber noch nie darauf verzichtet habe, eine weiße Tulpenblüte am Tatort zurückzulassen. Und tatsächlich, sagte sie, hat er von einer White Parrot gesprochen.
Wie es geschrieben ist.
Heinrich Steinfest schreibt Poesie. Dabei beobachtet er genau, mit großer Sympathie für seine Protagonisten, das alles gespickt mit Wortwitz und Lebensphilosophie. In dem Krimi »Der schlaflose Schenk« stehen eigentlich nicht der Plot im Vordergrund, sondern die Menschen, Erinnerungen, Beobachtungen. Das alles ist mit ungemein feinem Humor geschrieben, lebensklug und irgendwie trotz aller Verbrechen auch tröstlich. Meine Lieblingsstelle?
Die 3 Frauen marschierten entlang der Küste hinüber nach Helna. Wenn irgendwo der Arsch der Welt war, dann hier. Adnastapi war, wie sie jetzt begriffen, nur der Vorarsch gewesen.
Wie es gefällt.
Mich hat das Buch vollkommen in den Bann gezogen. Nicht wegen herzklopfender Spannung, sondern wegen der vielen skurrilen Einfälle, der Abschweifungen und Exkurse. Ich habe mich wohlgefühlt in und mit diesem Buch. Mehr geht nicht.
HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Der schlaflose Cenk ist im Piper Verlag erschienen und kostet 16 Euro. Das berühmte Zitat des Astronauten Neil Armstrong haben wir an den Anfang dieser hr-Info-Kultursendung gestellt. Ein kleiner Schritt für den Menschen, ein großer für die Menschheit. Ein weiteres Zitat kommt jetzt und stammt vom Maler und Künstler Pablo Picasso. Ich suche nicht, ich finde. Das Zitat von Picasso ist legendär und es steht auch für sein Genie schlechthin. Unerschöpflich kreativ und spielerisch. Das Frankfurter Städel zeigt zurzeit die Ausstellung Picasso, Druckgrafik als Experiment. Die Ausstellung macht deutlich, wie Picasso in den vielen Jahrzehnten seines Schaffens mit druckgrafischen Techniken experimentiert hat. Gudrun Rothaug hat sich die Ausstellung angesehen.
Wahrlich, Picasso war ein Künstlergenie. Als junger Mann lässt er sich 1904 in Paris auf dem Montmartre nieder. Er kann dort in der Druckwerkstatt eines Freundes arbeiten und seine allererste veröffentlichte Radierung wird ein Meisterwerk. Das Städel präsentiert sie ganz prominent in der Ausstellung, den Druck, das karge Mal, das ein hageres Paar zeigt, das vor einem spärlich gedeckten Tisch sitzt.
L'Europa Frugal, ein großformatiges, eben sehr bildmäßig ausgearbeitet, mit feinen Schraffuren, sehr präzisen Lichtschatteneffekten, wunderbaren Modellierungen in den Körpern.
Theresa Nistas hat die Ausstellung kuratiert und sie hat 60 Arbeiten ausgewählt, die Picassos Meisterschaft und Experimentierfreude zeigen. Fast alle Werke kommen aus der bedeutenden grafischen Sammlung, dem Schatzhaus des Städelmuseums, so Philipp Demand, Direktor des Städel.
Das Städelmuseum besitzt eine der wichtigsten und umfangreichsten Sammlungen von Picasso-Grafiken in Deutschland. Wir können eigentlich das ganze künstlerische Leben und Wirken Picassos in der Druckgrafik verfolgen.
Denn die Druckgrafik war für Picasso wie die Malerei und Skulptur ein gleichwertiges künstlerisches Ausdrucksmittel. Er druckt Figuren aus der Zirkuswelt, schwelgt in erotischen Szenen, wild mit der Kaltnadel in die Druckplatten geritzt. Und eines seiner Themen ist immer wieder der Bildhauer mit Modell, die Figuren oft nackt und in zarten Konturlinien gezeichnet.
Wie dieser Bildhauer so als Double des Künstlers immer innerhalb des Bildes funktioniert, hat er ab 1933 die Figur des Minotaurus eingeführt, die für Picasso selbst als ein alter Ego funktioniert. Also dieses Mischwesen des Stiermenschen als triebhaftes Wesen.
Es geht um Liebe, Geschlechterkampf und Kunst im Grafikzyklus Suite Vollard. Der Kunsthändler Ambroise Vollard hat sie bei Picasso in Auftrag gegeben und Picasso schuf 100 Grafiken zwischen 1930 und 1937. Das war für ihn eine emotional aufwühlende Zeit, denn er war mit der russischen Tänzerin Olga Koklova verheiratet und hatte eine Beziehung zur jungen Marie-Therese Walter. Vielleicht hat das den kraftstrotzenden Minotaurus auch verunsichert, denn eine Mezzotinto-Arbeit zeigt den blinden Minotaurus von einem Mädchen durch die Nacht geführt. Kuratorin Theresa Nistas erklärt.
Eins der Hauptwerke der Suite Vollard, die Mezzotinto-Technik, ist eben eine sehr zeitaufwendige Technik, in der zunächst mithilfe eines Wiegemessers die gesamte Oberfläche der Kupferplatte aufgeraut wird und im Abzug wird diese aufgeraute Fläche eben in dieser samtig schwarzen Oberfläche wiedergegeben. Die wieder glatt geriebenen Stellen ergeben dann diese Lichtpunkte und wir sehen hier eben den Minotaurus, Picassos selbstgewähltes alter Ego, hilfesuchend seine Hand auf die Schulter eines kleinen Mädchens mit einer Taube in der Hand stützend. Er selbst ist eben seiner Sehkraft beraubt und kann sich nicht mehr selbst helfen.
In seiner Druckgrafik war Picasso überaus eigensinnig und kreativ, von einer Experimentierfreude, die die Drucker zur Verzweiflung bringen konnte.
Er war wagemutig und lieferte sich einen Wettstreit mit den Meisterdruckern. Und er riskierte auch immer wieder, dass seine Schöpfungen nicht realisierbar waren. So berichtete zum Beispiel Henri Deschamps, dass Picasso mithilfe eines Schabeisens dem Stein vollkommen zerstört habe.
Da hatte Picasso sich der Lithografie zugewandt, dem Druck mit Steinplatten, eigentlich einem Flachdruckverfahren. Im Alter von 70 Jahren begann Picasso dann mit dem Linoldruck zu experimentieren und adelte die bis dahin verpönte Technik mit dem billigen Fußbodenmaterial. Die sehenswerte Ausstellung zeigt wunderschöne Linoldruckarbeiten mit leuchtend großen Farbflächen. Insgesamt Picassos Arbeiten auf Papier aus 6 Jahrzehnten, mal poetisch und zart, mal wild und ungestüm und auch politisch, so in seinem Druckzyklus Traum und Lüge Frankos.
Gudrun Rothaug über die Ausstellung Picasso – Druckgrafik als Experiment. Sie ist bis zum 30. Juni im Frankfurter Städel zu sehen. Und mit diesem Hinweis geht HR Infokultur zu Ende. Die Sendung zum Nachhören oder zum Herunterladen finden Sie online auf hrinforadio.de. Dort gibt es auch den Podcast. Mein Name ist Pablo Diaz.